Wir sehen gleich zwei Bilder von deiner Herkunftsfamilie. Esther, magst du uns mal kurz in deine Kindheit hineinnehmen? Wie hast du die erlebt und bist du aufgewachsen?
Ja, also wie es da steht, also ich bin in Waldkirch bei Freiburg geboren und auch aufgewachsen. Ich habe einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Und meine Mutter war viel jünger als mein Vater, 24 Jahre jünger als er. Und bei meinem Vater kann ich mich daran erinnern, dass wir jedes Abend an einen Tisch gesessen sind. Er war eher sehr broddelig, ein Einzelgänger, meine Mutter dagegen eine fröhliche, gesellige, gläubige junge Frau. Sie hat es nie einfach gehabt, denn schon ziemlich früh war es für uns drei Kinder eigentlich immer alleine zuständig. Sie hat finanziell oft gar kein Geld bekommen und meinte dann immer, ja, du kannst beten. Oder er hat dann noch Sachen gemacht, hat aus ihrer Bibel Seiten rausgerissen, in die Schlüssellöcher dann gesteckt und hat gesagt, so, und jetzt kann auch nicht mal der Heilige Geist mehr zu dir kommen. Also meine Mutter wurde aufgrund ihres Glaubens und ihrer hatte ich sehr oft von meinem Vater gepiesackt. Außerdem war meine Mutter auch oft sehr schwer krank, auch lebensbedrohlich mit Lungenembolien. Da war ich vielleicht so 12, 13 Jahre alt. Dann war sie eine ganz lebensbejahende Frau, hat das Leben geliebt und war immer sehr aktiv und hat versucht, mit uns Kindern auch wirklich auch immer was zu unternehmen. Wir waren auch im Kindergottesdienst, Jungschar. Und wieder Sport, auch so unser aller Thema.
Ja, du warst da sehr aktiv schon, auch in deinem frühen Kindesalter und Jugendalter. Was hast du alles gemacht?
Also Turnen, Leichtathletik, Tanzen, Ballett, das war so meine wichtigsten Sachen. Dann habe ich noch dann mit 14, 15 angefangen, auch Tennis zu spielen. Also für mich war einfach Bewegung, Sport eigentlich jeden Tag das Thema.
Und das hat euch eure Mutter dann auch ermöglicht? So.
Genau, ja. Wobei wir eigentlich relativ waren. Wir sind mit dem Fahrrad dann, oder ich vor allen Dingen mit dem Fahrrad zum Sport gefahren, also da auch mehrmals am Tag also meine paar Kilometer mit Fahrrad gefahren. Da war nichts mit Auto, mit Mama Shuttle, sondern wirklich aktiv sein und in den Sportverein zu gehen. Aber das hat uns oder mir überhaupt nichts ausgemacht. Im Gegenteil, ich war wieder in Bewegung, was ich einfach immer was ganz Tolles fand.
Ja, und dann kam der Sommer 1983. Du hast gerade die 9. hinter dir. Es waren Sommerferien. Wir sehen auch noch ein Bild, wie du da in den Sommerferien im Feldberg bist. Man sieht dich als junge Frau aktiv, fröhlich beim Tanzen, beim Wandern. Und dann kam es zu dem Unfall.
Ja, also im August eben vor 41 Jahren als 15-jähriges Mädchen haben sich meine Schwester Ruth und meine persönliche Freundin, die gerade da war, die ich austauschen kannte, machten wir uns mit Freunden einfach auf, ist in der Kneipe. Und da gab's, ja, konnte man auch ein bisschen so eben, wenn man halt Besuch hat aus dem Ausland, aktiv sein, möchte man was unternehmen. Und Isabel wollte auch gerne einfach was unternehmen. Als wir in Frankreich waren, haben wir auch viel getanzt. Und dann war das klar, wir gucken, wie wir eben auch an irgendeinem frühen Abend irgendwo was machen können. Sind dann eben dann in diese Kneipe gegangen und an diesem Abend, ich habe noch nie in meinem Leben so getanzt, also stundenlang geschwitzt und mich bewegt, das war ein ganz besonderer Abend und dann machten wir uns auf den Heimweg, also eine ganz und dann kam aber kurz vor einer scharfen Kurve, mit viel zu hoher Geschwindigkeit kam das Auto ins Schloss, das überschlug sich da auf dem Dach. Ich saß hinterm Beifahrer mit dem Überkopf, ich dann aus dem Fahrzeug geflogen, die Beine waren noch im Auto. Wie so ein Marienkäfer lag ich dann unter diesem Auto. Ich versuchte mich bei meinem Bewusstsein irgendwie auch raus zu befreien, aber ich hatte keine Chance, weder die Arme noch die Beine bewegen. Aber alle anderen vier zum Glück konnten aus dem Auto rauskrabbeln, die konnten raussteigen, es konnten befreien. Und sie hatten einen Schock und natürlich auch ihre Schnitt- und Schürfwunden. Aber sie hatten keine größeren Verletzungen. Der Fahrer hatte Schlüsselbeine noch gebrochen gehabt, aber keine größeren oder Spätfolgen. Und gut war, dass die rauskrabbeln konnte, deshalb konnte auch meine Schwester gerade mit dran, war es in der Gärtnerei, auch dann telefonieren und meldete den Unfall. Und kam dann irgendwann Notarzt, Feuerwehr, Polizei und irgendwann später auch der Hubschrauber an den Unfallort und eigentlich schon dort war klar, die Diagnose lautete schon dort, Halswirbelbruch, also Tetraplegie mit Lähmung aller vier Gliedmaßen. Und dann wurde ich von der vom Hubschrauber von der Uniklinik nach Freiburg zu euch nach Heidelberg in die Spezialklinik Heidelberg-Schlierbach geflogen.
Und kannst du dich noch dran erinnern an die ersten Tage so nach dem Unfall?
Eine schwere Zeit. Also eben, sie war eh schon alleine. Und dann hat sie gesehen, diese aktive Esther, die auf einmal in diesem Bett liegt, auf dem Sandwichbett, kann nichts tun. Und sie hat natürlich dann gar keine Ahnung gehabt, was in mir vor sich geht. Ich fand die Zeit natürlich auch ganz schwierig und natürlich auch schmerzhaft auf diesem Sandwichbett. Aber ich habe ja diese Perspektive gehabt. Ich wusste, es geht gut weiter. Wie das genau aussehen wird, wusste ich auch noch nicht. Aber ich habe für mich gewusst, es geht gut weiter. Und meine Mutter wusste nicht, wie es in mir vor sich geht. Wir haben natürlich haben wir gesprochen, aber für eine Mutter ist es, glaube ich, das Allerschlimmste, wenn man ein Kind so da liegen sieht und man ist völlig hilflos. Also ich glaube, es ist für Eltern oder für uns Eltern, Mütter oder Väter, glaube ich, eine ganz schwierige Situation, wenn man jemanden leiden sieht, Schmerzen hat. Man möchte so gerne jemanden abnehmen und ein Kind abnehmen, aber geht natürlich nicht.
Ja, aber da schon bei dir so aufgeben ist keine Option, hört man da schon ein bisschen raus. Ja, das Leben geht weiter. Und wie war das Leben dann danach? Also Schule, Alltag und so ging ja irgendwann dann weiter, als du wieder zurückgekommen bist. Ich kann mir vorstellen, wo du sonst, wie uns auch, wenn wir irgendwo Treppen hochspringen, da macht man sich ja keine Gedanken. Jetzt kommst du zurück in die Schule. Und wie war das? Wie war eure Wohnung? Wie ging es weiter?
Ja, war natürlich auch alles erstmal schwierig. Ich kam aus diesem barrierefreien Umfeld. Die Klinik war barrierefrei, alles wunderbar, Aufzüge funktionierten. Zu Hause im zweiten Stock, Treppen ohne Ende. Meine alte Schule, Treppen ohne Ende. Und es war da wirklich auch schon immer wieder so ein Kämpfen, dass ich sagte, ich möchte meine alte Schule zurück. Gute war, dass ich in dem Alter war, dass die Klassenkameraden dann auch bereit waren, auch mir zu helfen, mich die Treppen hoch und runter zu tragen. Das Gute war auch, dass ich meine Schwester, die ist nur anderthalb Jahre jünger, mich immer auch dann mitgezogen hat, sagt, komm, wir gehen weg. Und ich wollte eigentlich irgendwie am Anfang groß weggehen, weil es war alles so anstrengend einfach und einfach nicht barrierefrei. Ich war einfach immer wieder eingeschränkt. Ich wurde immer wieder behindert, vor allem durch Treppen, nicht funktionierende Aufzüge oder wenn überhaupt Aufzüge vorhanden waren. Also diese Einschränkung immer wieder durch diese Barrieren von außen.
Aber wie ging es dir innerlich? Warst du da auch unsicher? Ich kann mir vorstellen, das ist ja schon komisch, wenn man jetzt dann nach erstens einem Jahr wieder zurückkommt. Du kamst dann ja auch in eine andere Klasse. Und einfach unsicher, da wo du früher gedankenlos hinspaziert bist, musst du jetzt erstmal überlegen, wie komme ich da hin? Gibt es da Treppen und hilft mir jemand? Also warst du auch innerlich unsicher?
Also das Schöne ist, wenn man jung ist, ist man ja irgendwie ja viel offener. Und deshalb war das für mich eigentlich gar nicht das ganz große Problem. Also natürlich hat mich vieles genervt, aber junge Leute sind einfach unkompliziert. Dann packen die den Rollstuhl an. Ich weiß, ich bin in allen Varianten, also gerade in der Oberstufe dann, war das eigentlich eine sehr witzige Zeit. Wenn ich dann später kam, ich kam oft irgendwie zu spät und dann haben die schon gesehen, Biologieunterricht, der da oben war, hat die Esther kommen, dann konnten die zwei, drei Jungs schon einfach früher aus dem Lachzimmer rausgehen, haben mir geholfen, haben mich dann drehenderweise Treppe hoch und Treppe runter. Also es war eigentlich eher eine relativ unbeschwerte Zeit. Wir waren alle jung und man ist dann auch so, ja, man macht einfach das Beste draus. Und das war eigentlich dann immer so mein Thema. Ich mache einfach das Beste, was dann irgendwie geht. Und ich höre nicht, man kann auch ganz vieles eben auch in dieser sitzenden Position machen mit einem Rollstuhl unterm Hintern.
Ja. Das ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage, weil deine Leidenschaft für den Sport, die war ja immer noch da. Und dann hast du das Rollstuhlfechten entdeckt. Kannst du uns das mal erklären? Braucht man da nicht zwei Hände? Man muss noch sagen, du bist rechtzeitig teilweise gelähmt. Also deine rechte Hand kannst du nicht benutzen. Also wie funktioniert das mit dem Rollstuhlfechten?
Zuerst mal bin ich in Heidelberg in einem Tennissender auf das Rollstuhlfechten aufmerksam gemacht worden und da auch schon der Bezug nach Heidelberg. Eben, ich wollte Tennis spielen und Tennis spielen brauche ich zwei kräftige Hände. Ich muss den Rollstuhl schnell führen und dann den Tennisschläger. Und es war einfach klar, das geht nicht mit meinen Einschränkungen. Aber die junge Frau, die da war, sagt, okay, aber Fechten gibt es eine Möglichkeit, weil beim Fechten werden die Rollstühle fest fixiert Und dann wird ist die Aktion mit einer Hand, ich habe mit links dann angefangen zu fechten, habe mit Krieg mit links erlernt und habe dann mit dem Degen einfach dann die Aktion mit links gemacht und mit der rechten Hand, die rechte Hand konnte ich dann irgendwie so einklemmen, damit ich dann quasi nicht nach hinten und nach vorne ziehen konnte. Also deshalb ist rechten, es gibt auch zwei verschiedene Startklassen und in meiner Startklasse habe ich dann die guten Chancen gehabt, eben auch trotz meinen relativ hohen Einschränkungen, ja, einfach wieder Sport zu machen.
Auf was kommt es da an beim Fechten?
Fechten ist das Tolle. Es ist Technik und Taktik, Konzentration, mentale Stärke. Das sind alles so Eigenschaften, die man eben auch mit einer hohen Behinderung haben kann. Ich brauche eben nicht nur Kraft und nicht viel Kraft. Diese Technik kann einfach ganz vieles ausgleichen und eben diese anderen Sachen, was ich sagte.
Ja, du hast es ja dann wirklich professionell auch betrieben und zwischendurch 1993 hast du auch noch geheiratet. Da sehen wir mal ein Bild. Ja, genau. Da sehen wir dich. Und du wurdest ja richtig erfolgreich. Da sehen wir jetzt auch noch ein paar Bilder. Du warst, habe ich vorhin schon vorgelesen, in Atlanta, in Hongkong, auf sämtlichen Olympiaspielen warst du unterwegs. Kannst du dich noch erinnern, als du die erste Goldmedaille bekommen hast? Wie hast du diesen Moment erlebt?
Also es waren eben die Paralympics in Barcelona. Also Barcelona war eine unglaubliche Atmosphäre. Allein schon bei der Eröffnungsfeier war das schon eine Wahnsinns tolle Situation. Und natürlich dann in der Halle, wo dann wirklich diese Goldmedaille auch noch kam. Also eine ganze Halle, die getobt hatte. Es war voll besetzt alles. Also die Katalanen haben es echt geschafft, diese Wahnsinnsatmosphäre nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern eben auch bei den Paralympics auch beizubehalten und rüberzubringen. Es waren also unglaubliche, wunderschöne Momente.
Jetzt mal ganz indiskret. Was sind denn solche Medaillen überhaupt wert? Kann man davon leben? Nee, kommt hier schon aus dem Saal. Nein, okay, die wissen mehr als ich.
Nee, das ist alles ideell. Also auch selbst eine Goldmedaille hat keinen materiellen Wert. Das sind einfach nur idealen Werte, aber keinen, also materiell nichts. Und ich habe auch nichts, damals gab es auch keine Preisgelder für die Medaillen. Das kam jetzt erst die letzten Jahre. Es hat sich zum Glück auch im Sport für Menschen mit Behinderungen sehr viel geändert und getan, aber eben an meiner Zeit, eben vor 30 Jahren, war das noch eine ganz andere Situation. Da war ich schon happy, dass ich dann quasi einen Sportrollstuhl bekommen hatte über einen Sponsor und eben einfach wieder einen Wettkampf mitmachen konnte, dass ich ein Weltcup-Turnier gesponsert bekommen habe, dass ich da einfach mit plus minus null rausgekommen bin. Das war dann schon mein Ziel.
Ja, du hast dann inzwischen 2 Kinder bekommen. Hast, denke ich mal, hart trainiert und warst unterwegs. Also ich finde schon, wenn man Kinder hat und Beruf und alles drumherum, alles unter einen Hut zu bekommen, ohne Mobilitätseinschränkungen, also finde ich schon anstrengend. Wie hat das überhaupt alles funktioniert?
Also erstmal hatte ich Kinder, die echt super waren. Also als ich selbst in Hongkong war bei einer Weltmeisterschaft, ich habe meine Tochter noch voll gestillt. Da war sie gerade mal 4 Monate alt. Und das war auch für meinen Sohn dann später. Die haben echt ihre 4 Stunden gepennt. Da waren sie wach, habe sie gestillt. Und es war wirklich über viele Monate wirklich, dass die mir das Leben damit wirklich erleichtert haben. Oder als ich dann beim Fechtverein Weintau-Bischofsheim, das war damals noch Fechthochburg, meine Tochter ist dort eigentlich aufgewachsen. Ich war immer die halbe Woche dort, habe dort morgens oder mehrere so Einheiten am Tag gefochten. Und meistens hat sie einfach geschlafen, wenn sie dann wieder wach wurde. Mein Trainer hat immer wieder geschaut, schläft sie noch unten im Bettkasten. Meistens hat sie noch gepennt und dann hatte ich wirklich immer genug Zeit für mein Training, für meine Regeneration und dann eben wieder mich um das Kind zu kümmern. Also, und auch dann später, wo sie größer wurden. Also ich hatte wirklich Kinder, die das wirklich, toll mitgemacht hatten, die dann ihren eigenen, so einen Rhythmus hatten, dass man dann eigentlich gemeinsam dann ganz gut zurechtkam.
Ja, man kann sagen, du warst ja dann schon auch ein bisschen erfolgsverwöhnt, das hast du selber gesagt. Überall, wo du hingefahren bist, bist du mit einer Medaille nach Hause gekommen. Und haben dich diese Medaillen und diese Erfolge denn glücklich gemacht?
Also war natürlich schon für mich als Frau mit einer Behinderung schon eine tolle Sache, weil man wird einfach da auf einmal anders gesehen. Ich war dann nicht nur die Frau mit Behinderung im Rollstuhl, sondern ich wurde dann als Sportlerin eingeladen, als die erfolgreiche Fechterin. Und das ist natürlich auch für das eigene Ego, für die Anerkennung schon natürlich was, was einfach auch für eine Anerkennung für jeden Menschen wichtig ist. Und für mich war es auch schon wirklich auch, ja, natürlich was Schönes. Natürlich war das nicht das Wichtigste, aber es war für mich schon was, was, ja, so eine Bestätigung für mich und meine, ja, meine Aktion gegeben hat. Mhm. Und man muss natürlich auch vieles verzichten, auch wirklich dann auch strikte, das ja geregelt immer alles zu machen mit Ernährung, mit, ja, einfach mit, für den Körper. Also natürlich auch sehr anstrengend, aber der Lohn war natürlich dann einfach diese Medaillen. Und das war schon auch schön über diese fast 20 Jahre.
Ja, ja, man hört raus, also du hast Energie und du hast ein straightes Ziel. Ich glaube, so nur kann man auch Olympia antreten und aufgeben ist keine Option. Aber ich frage mich, gab es auch eigentlich mal Momente, wo du vielleicht alles hinschmeißen wolltest, wo du verzweifelt warst, wo du aufgeben wolltest, wo es dir wirklich nicht gut ging oder war das immer so schön?
Also es war oft nicht schön. Aber für mich war wirklich dieses Aufgeben wirklich nie eine Option. Ich habe halt, glaube ich, wirklich dieses ganz große Glück, wirklich ein ganz großes Geschenk, was ich von Gott bekommen habe. Immer wenn ich irgendwie anfangen möchte, mich in meinem Selbstmitleid so mich zu suhlen, dass dann auf einmal immer so eine Freude kommt. Also ich möchte dann irgendwie, dann gehe ich spazieren oder ich roller spazieren. Ich hatte noch einen Hund, viel draußen gewesen, will dann irgendwie heulen und weinen, weil ich denke, auch das hat nicht geklappt und alleinerziehend jetzt mit Kindern und finanziell und alles mögliche immer schwierig. Aber irgendwie kommt immer trotzdem eine Freude auf. Also es ist irgendwie wirklich ein ganz großes Geschenk, dass ich quasi nie in so eine Depression oder so eine tiefe Traurigkeit gerutscht bin. Natürlich, ich habe viel geweint, natürlich auch die ersten Male, wenn ich als wieder zu Hause war, an meiner Sporthalle vorbeigekommen bin oder meine Sportstätten gesehen habe. Da sind viele Tränen geflossen, aber ich bin nie irgendwie so hängen geblieben. Ich habe immer wieder so diese Hammerfreude bekommen, so ganz tief aus dem Herzen und wusste, okay, es geht. Also es geht einfach glücklich weiter. Mhm.
Ja, wir sind ja jetzt hier nicht in so einer Sonntagvormittags-Talkshow oder Sportschau. Und wir wollen, wie du das auch gesagt hast, wir wollen schauen, wie bringen wir das Leben mit Gott in Verbindung. Und ich frage mich, hast du schon immer an Gott geglaubt? Du hast vorhin erwähnt, dass deine Mutter gläubig war. Hast du das einfach auch so für wahrgenommen und dann war das so? Oder erzähl mal, wie hast du zum Glauben gefunden? So ganz persönlich auch.
Ja. Als ich so 12, 13 war, habe ich wirklich so diese ganz bewusste Entscheidung getroffen und dann eben auch die Konfirmation mit 14 Jahren nach ganz bewusst. Ja, ich möchte bewusst als Christ leben. Ich möchte in diese Gemeinschaft der Christen aufgenommen werden. Und dann kam ja dieser Unfall. Und da war ja irgendwie die Situation, ich wollte mich erstmal anpassen. Ich wollte eben jetzt mit meiner Behinderung ganz vieles machen. Ich wollte quasi nicht doppelt auffahren. Ich wollte als Rollstuhlfahrerin, man fällt ja immer auf, also immer im Sitzen. Also viele Menschen mit Behinderung fallen gar nicht so auf, aber ein Rollifahrer ist schon sehr auffällig. Für mich war da irgendwie klar, wenn ich jetzt so doppelt auffalle, ich bin Christ und noch Rollstuhlfahrer, dachte ich, also irgendwie eine Behinderung reicht ja oder eine Einschränkung, ein Handicap reicht. Da war für mich irgendwie das Thema, okay, das ist Christsein, das lege ich jetzt mal beiseite. Aber der Rollstuhl, klar, der ist natürlich offensichtlich, der ist erstmal da. Da habe ich dann quasi so die ersten Jahre, ja, war ich einfach so dieses Angepasste und einfach, mit Rollstuhl kann man auch rumflippen und die Lächte sich um die Ohren schlagen. Aber dann war, als ich dann 20 Jahre alt war, da war in Frankfurt, bei kennen das auch einen von euch, der Evangelischen Kirchentag. Und da war von Campus oder Campus für Christus eine Veranstaltung, diese Multimedia-Show, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte. Dann hat es dann wieder angefangen zu rattern. Tja, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, wie sieht dann meine Beziehung aus zu diesem Gott, der mich gemacht hat? Lebe ich diese Beziehung? Und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, ich bin da gar nicht dran gewesen. Aber ich wusste aber wieder, dieser treue Gott war immer bei mir. Aber ich wollte halt erstmal das auf die Seite legen. Aber in dem Moment war es für mich eigentlich so mit 20 Jahren so dieser Neubeginn mit Gott. Und dann habe ich so wirklich die klare Entscheidung wieder getroffen. Ich möchte ganz bewusst als Christ leben. Und auch wenn ich jetzt doppelt auffalle. Und dann habe ich wieder angefangen zu beten und der Bibel zu lesen. Und das war dann so wirklich meine ganz klare, wichtigste Entscheidung.
Also diese Entscheidung, dass Jesus in dein Herz kommt, in dein Leben kommt und du es ganz bewusst auch lebst und mit ihm gehst und er der Herr ist.
Genau.
So war das ein Anfang, ja, schön. Wie hat es so dein Glauben auch im Laufe der Zeit sich verändert? Durch das, du hast ja auch jetzt kurz erwähnt, dass du alleinerziehend dann warst, ihr habt euch getrennt, du bist geschieden. Wie hat sich dein Glaube vertieft, verändert?
Also für mich wurde es natürlich immer wichtiger, es war natürlich eben ab da, wo ich diese bewusste Entscheidung getroffen habe, habe ich schon gleich, ich möchte diesen Jesus überall mit hineinnehmen. Und geht man immer mehr in der Ehe, kriegt man immer mehr mal mit, wie so Leben in der Ehe aussieht, die ersten Krisen kommen. Da war für mich immer klar, ich muss mich an diesen Jesus immer weiter halten. Also es war für mich dann schon immer meine Kraft, meine Hoffnung und einfach so mein Trost immer wieder. Und deshalb wurde mir mein Glauben immer wichtiger. Bei meinem Ex-Mann war das irgendwie da halt irgendwie immer weniger Thema. Und deshalb hat sich das auch immer immer weiter auseinander. Für mich war mein Glauben immer wichtiger. Und er ist da irgendwie wieder weggegangen. Da war ihm klar, wir haben irgendwie gar keine Basis mehr, gar keine Gemeinschaft.
Hat er dich, der Glaube, dich auch durch schwere Stunden getragen?
Nur, ja. Also Nur. Das ist eigentlich, ich wünsche mir das so, dass es gibt so viele Menschen, die so viel Leid jeder hat in seiner Geschichte. Jeder hat seine Geschichte. Manche sind sehr sichtbar, wie bei mir. Viele Geschichten sieht man gar nicht. Und ich bin so, so glücklich und dankbar, dass ich wirklich diese Kraft jeden Tag neu schöpfen kann und diese Hoffnung schöpfen kann aus diesem Jesus, der wirklich dieser Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Mhm. Ich wünsche mir das nur so für, dass alle meine Menschen in meinem Umfeld diese tiefe Freude zu erleben und zu wissen, egal was passiert, auch wenn ich jetzt wie nach diesem Unfall, jetzt mit dem Reitunfall, jetzt wieder diese 10 Wochen mehr oder weniger nur im Bett liege und trotzdem weiß, auch wenn ich jetzt mich nicht bewegen kann, nicht aktiv bin, ich werde auch dort durchgetragen. Egal, ob ich jetzt im Bett liege, ob ich im Rollstuhl sitze, auf dem Pferd sitze, irgendwo renne, springe, ist es egal. Dieser Gott trägt mich, der ist bei mir. Und der geht durch hell und dunkel. Und vor allem, wenn es dunkel ist, dann ist er ganz besonders, ganz nah und ganz tief nah bei mir.
Wenn du die Bibel aufschlägst, hast du einen Lieblingsvers oder eine Lieblingsstelle oder eine Lieblingsperson, die du uns gerne mal sagen möchtest?
Also ich liebe diesen Psalm 139.
Was steht da am Anfang mal zumindest? Sag mal einen Vers.
Also der Titel ist der Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Und eben auch gerade dieses, egal ob ich sitze oder stehe, du bist einfach immer bei mir. Und es ist so dieser wunderbare Trost, wirklich egal, ob es im Hellen, im Dunkeln, in der Finsternis ist, wenn ich traurig bin, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, Jesus, dieser Gott, der kennt mich, der weiß genau, was ich brauche, wann ich was brauche, auch wenn ich manchmal denke, es könnte jetzt mal mehr passieren, aber Gott hat seinen eigenen Plan, auch seinen eigenen Zeitplan. Ich bin einfach so dankbar, dass ich mich darauf einfach stützen darf und mich dran klammern darf, dass das wirklich der Halt und der Trost in meinem Leben ist und einfach diese Hoffnung mir für jede Situation immer wieder neu gibt.
Ja, Esther, vielen Dank mal, dass du uns von dir erzählt hast. Mir wird durch die Begegnung mit dir und auch so in der Vorbereitung, einfach als ich auf dem Fahrrad saß und so unterwegs war, habe ich gedacht, ja, danke Herr, es ist ein Geschenk, dass ich jeden Tag mobil bin und meine 2 Beine und Muskeln bewegen darf. Aber in der Begegnung mit dir, du hast so einen tiefen Frieden, strahlst du aus und auch so eine Freude, wie du es immer beschrieben hast. Mir wurde auch bewusst, es ist nicht alles. Erstens ist es ein Geschenk, aber es ist auch nicht alles, nur mobil und mit 2 gesunden Füßen durchs Leben zu kommen. Und auch Medaillen sind letztlich nicht alles, es vergeht. Deine Zeit war dann irgendwann auch vorbei, wo du einmal in Athen, glaube ich, ohne Medaille, da warst du tiefst betrübt, keine Medaille mehr mit nach Hause gebracht hast. Wichtig ist, dass wir mit Gott durch unser Leben gehen und er gibt uns eine Zukunft, er gibt uns eine Perspektive und vor allem haben wir dort ein ewiges Leben vor uns auch. Und er trägt uns im Hier und Jetzt, aber er gibt uns auch Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und diese Freude und das habe ich bei dir wirklich gespürt und auch diese Hoffnung und dass da ganz tief in dir auch so ein Frieden ist, so wie es ist, ist es gut. Und der Herr ist der Herr deines Lebens. Also vielen Dank, du warst mir da wirklich auch so ein Vorbild, wie du das angenommen hast. Und das war ja, eine segensreiche Begegnung mit dir. Und ja, jetzt möchte ich dich bitten, bevor wir dich dann verabschieden, dass du uns noch aus Psalm 139 ein paar Bibelverse vorliest. Und halt, aber bevor wir das jetzt hören, würdest du jetzt ja normalerweise hier so ein kleines Geschenk noch bekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du dich aufgemacht hast und jetzt da saßt. Das war für dich, ich weiß es, auch eine Anstrengung schon und du legst dich jetzt auch gleich wieder ins Bett. Aber hier gibt's noch eine kleines Geschenkpäckchen und da nehmen wir jetzt dieses Mal einfach die Deutsche Post in Anspruch und es findet den Weg hoffentlich zu dir. Also ganz herzliche Grüße, vielen lieben Dank, Esther. Und jetzt hören wir von dir noch aus Psalm 139 ein paar Verse. Und dann wirst du einfach ausgeblendet. Und wir grüßen dich ganz herzlich aus Heidelberg. Und vielleicht, hoffentlich, kommst du einfach mal wieder, trotzdem, wenn du wieder gesund bist, nach Heidelberg und besuchst uns hier. Also, vielen herzlichen Dank. Applaus aus dem Saal. Und dann freuen wir uns auf die Worte aus Psalm 139.
Aber ganz möchte mich noch kurz bedanken, ja, für eure Möglichkeit, weil für euch als Team ein Riesenaufwand nochmal, dass es so möglich war. Vielen, vielen Dank der ganzen Technik, die das alles jetzt so mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank euch allen.
Dankeschön.
Psalm 139. Lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau her. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat.